Hallo ihr lieben zukünftigen Hundebesitzer und die, die es vielleicht auch sogar schon sind. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es um Hunderassen gehen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt alle Hunderassen durchgehen können, denn mittlerweile gibt es einfach schon über 350 anerkannte Rassen und das müssen wir aber auch gar nicht, denn es wird heute größtenteils darum gehen, euch mal einen Überblick zu verschaffen, was es eigentlich für Hunde gibt, wofür sie gemacht worden sind und was sie für Eigenschaften mit sich bringen. Wer sich für einen Rassehund entscheidet, der sollte sich einfach gut darüber informieren, welche Rasse für ihn eigentlich am besten geeignet ist. Wir haben ja schon mal darüber geredet, was man sich für Gedanken machen sollte bezüglich Bedürfnisse des Hundes, meine eigenen Bedürfnisse, was ich für Erwartungen an den Hund habe, was ich dem Hund geben und bieten kann und dass ich dementsprechend auch dann meinen Hund aussuchen sollte. Wichtig ist hierbei, natürlich unterscheiden sich die Hunde auch als Individuum innerhalb einer Rasse. Ja, das heißt, nicht jeder Rassehund ist gleich. Dazu kommt einfach noch die Aufzucht, die Elterntiere und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die natürlich da noch mit reinspielen. Deswegen sollte man eine Rasse nicht unbedingt als der Hund ist so und so als Charakter sich vorstellen, sondern es ist mehr einfach eine Richtung, eine Tendenz, um vielleicht einfach eine Vorstellung mal davon zu bekommen, was so ungefähr auf mich zukommt und was der Hund wahrscheinlich für Bedürfnisse und Anforderungen mit sich bringt. Denn jede Rasse ist meistens für einen bestimmten Zweck gezüchtet worden, hatte bestimmte Aufgaben und über viele Generationen hinweg wurden diese Hunde eben immer wieder auf bestimmte Fähigkeiten oder auf ein bestimmtes Aussehen eben selektiert. Und Selektion bedeutet eben, dass immer nur mit den Hunden weitergezüchtet wurden, die eben alle gewünschten Kriterien erfüllt haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, für die Auswahl der richtigen Rasse solltet ihr euch eben euren Alltag mit eurem Hund vorstellen, darüber nachdenken, wie ihr eure Freizeit mit ihm gestalten wollt, was ihr für eine Art von Mensch seid, ob ihr eher energiegeladen, aktiv oder lieber ruhig und entspannt euren Alltag verbringt. Ihr solltet euch darüber Gedanken machen, ob euer Alltag eher stressig und unruhig ist oder eher ruhiger und was ihr von eurem Hund da erwartet und ob ihr einen Hund brauchen könnt, der eventuell sehr reizempfindlich ist oder ob ihr lieber einen Hund habt, der eine sehr hohe Reizschwelle hat und dementsprechend eher ein bisschen entspannter mit allem umgeht, was aber auch wieder andere Punkte dann mit sich bringen kann. Bitte orientiert euch bei der Auswahl der Rasse nicht unbedingt immer nur daran, wie der Hund aussehen soll. Denn das erlebe ich immer wieder, vor allem so, wenn es so ein bisschen um Prestige-Sachen geht. Ich möchte einen Hund, der gefährlich aussieht und so weiter. Das geht immer nach hinten los. Also da habe ich bis jetzt nur negative Erfahrungen gemacht. Natürlich hat jeder von uns seine Präferenz und das ist auch völlig okay. Und es wäre utopisch zu denken, ach, wir lassen das jetzt völlig außen vor. Das sollt ihr ja auch gar nicht komplett wegschmeißen. Jeder hat bestimmte Vorstellungen. Ich möchte einen großen Hund, ich möchte einen kleinen Hund. Ich will vielleicht einen Hund, der nicht hart. Ich will einen Hund haben, der langes Fell hat, der vielleicht kurzes Fell hat und so weiter. Das ist auch völlig okay. Und wenn ich in meiner Hundeschule Leuten helfe, einen passenden Hund zu finden, dann gehe ich da natürlich auch drauf ein. Man sollte sich aber halt nicht ganz so arg zu 1000% festlegen und da auch so ein bisschen variabel sein, was das angeht. Und dann findet man eigentlich auch immer den richtigen Hund für sich. Jetzt geht es aber erstmal darum, überhaupt mal einen Überblick zu bekommen über diese unglaubliche Rassevielfalt, die heutzutage auf dem Markt herrscht. Und hier hilft uns der FCI. Der FCI ist einer der größten kynologischen Dachverbände und ist für die Einteilung aller Hunderassen in bestimmte Gruppen zuständig. Das bedeutet, dass alle über 350 Rassen in 10 verschiedene Gruppierungen eingeteilt sind, denen bestimmten Aufgaben und bestimmte Gebiete sozusagen zugeteilt sind. Und da wir jetzt nicht alle Rassen durchgehen können, werden wir uns heute diese 10 Gruppen einmal genauer anschauen. Ein Rassehund gilt übrigens offiziell erst dann als Rassehund, wenn er dem entsprechenden Rassestandard entspricht. Und erst dann darf der Züchter diesen Hund dann auch wirklich als Rassehund zulassen. Es kommen immer mehr Rassen dazu, das muss man dazu sagen. Das heißt, es werden immer mehr Rassen kreiert. Was zurzeit ja der Renner schlechthin ist oder ganz beliebt, sind ja diese ganzen Pudelmischlinge, die gerade auf dem Markt zu finden sind. Allerdings sind diese ganzen Pudelmischlinge noch nicht offiziell als Rasse anerkannt. So, schauen wir uns mal die 10 Gruppen genauer an. Diese 10 Gruppen, in denen alle Hunderassen eingeteilt sind, besteht aus Gruppe 1 sind alle Hüte- und Treibhunde. Die Gruppe 2 Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennhunde. Gruppe 3 sind Terrier. Dann kommen die Dachshunde. Dann kommen die Spitze und Hunde vom Urtyp. Dann haben wir Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen. Wir haben die Vorstehhunde. Wir haben die Apportier-, Stöber- und Wasserhunde. Wir haben in Gruppe 9 die Gesellschafts- und Begleithunde und als allerletztes kommt die Gruppe der Windhunde. Und wir werden uns diese 10 Hundegruppen jetzt mal im Detail anschauen und uns einfach mal angucken, was bringen diese Hunderassen, die dieser Gruppe zugeteilt sind, eigentlich mit und was bedeutet das für mich und wäre das vielleicht was für mich? Fangen wir mal an mit Gruppe 1, mit den Hütehunden und den Treibhunden. Zu Hüte- und Treibhunden gehören letztendlich Hunde, die früher als reine Gebrauchshunde gezüchtet wurden. Die Aufgabe von Hüte- und Treibhunden war es eigentlich letztendlich immer, die Nutztierherden zu hüten und eben von einem Ort zum anderen zu bringen. Also jeder kennt das so mit der Schafsherde, aber auch alle anderen Tierarten, wie zum Beispiel Rinder oder ähnliches, mussten ja irgendwie von Ort zu Ort getrieben werden. Und dementsprechend waren da diese Hunde quasi die Nummer 1, die geholfen haben, diese Herden unter Kontrolle und eben von Ort zu Ort zu bringen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, so eine riesige Herde zusammenzuhalten, erfordert ein unglaubliches Maß an Leistungsbereitschaft, an Konzentration und an Wachsamkeit und natürlich auch an Vehemenz. Denn man kann sich vorstellen, wenn sich so ein Rind wehrt, dann bringt einem ein Hund gar nichts, der dann total die Rute einzieht, wegrennt und sagt, okay, alles klar, nee, dann lasse ich das. Da geht es einfach auch darum, eine gewisse Beharrlichkeit, ein gewisses Durchsetzungsvermögen an den Tag zu legen und nicht gleich aufzugeben, wenn was nicht funktioniert oder Widerworte kommen. Und mal abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass ein Hund, der an einer Herde arbeitet, unglaublich flink sein muss und sehr ausdauernd sein muss. Denn es bringt ja gar nichts, wenn ich so eine Schafsherde von A nach B treibe und der Hund ab der Hälfte der Strecke sagt, okay, alles klar, ich bin jetzt müde, ich schlaf jetzt. Da kommen wir auch zu so einem Thema, was ganz typisch für die ganzen Hütehunde ist, dieses ich werde nicht müde. Ich laufe wirklich, bis ich umkippe, weil es einfach überhaupt gar nicht gewünscht war, dass ein Hund, wenn der mal müde wurde, dann sagt, okay, er ist gleich, geh jetzt schlafen. Deshalb ist es vor allem bei den Hüte- und Treibhunden wirklich wichtig, dass man als Halter darauf achtet, dass man den Hund dann eben, naja, fast schon ein bisschen zur Ruhe zwingt und sagt, okay, hör zu, du bist jetzt müde, du bist kaputt, du musst jetzt schlafen, wir hören jetzt auf zu arbeiten. Und das muss man den Hunden tatsächlich ein bisschen antrainieren wieder und das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Auch sind diese Hunde eben sehr, sehr, sehr wachsam, was man sich gut vorstellen kann bei der Arbeit und haben auch eben den... Für ihre Arbeit mit der Herde war natürlich eine Zusammenarbeit mit dem Menschen gang und gäbe. Das bedeutet, bei diesen Hunden war es Voraussetzung, dass sie einen Top-Gehorsam hatten und eine leichte Führung hatten. Außerdem war es Voraussetzung, dass sie eben auf kleinste Bewegungen und Geräusche reagieren und die Signale auch blitzschnell innerhalb von Sekunden umsetzen. Das ist der Grund, warum diese Hunde häufig sehr, sehr geräuschempfindlich sind und kleinste Geräusche meistens schon auf große Entfernungen wahrnehmen und darauf reagieren. Das sollte man halt vielleicht ein bisschen beachten, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel einen Haushalt hat, der sehr laut ist, wo viele Kinder oft schreien und so weiter. Dann ist irgendwie logisch, wenn man mal diese Grundvoraussetzung nimmt, dass diese Hunde da oft sehr, sehr viel mit Stress drauf reagieren, weil sie das einfach nicht so gut umgesetzt bekommen. Während Hunde wie zum Beispiel Border Collie und Co. Bis heute teilweise auch ihrer Arbeit als Hütehund sehr treu geblieben sind, gibt es zum Beispiel auch Rassen wie der Schäferhund oder ähnliches, der eben durch seine Art, durch sein Selbstbewusstsein und seinen Lernwillen und eben auch seine Nervenstärke immer häufiger eher als Schutz- und Wachhund oder Assistenthund und Suchhund eingesetzt wird. So ist es zum Beispiel so, dass diese Hunde auch sehr, sehr beliebt sind bei der Polizei. Da sind es mittlerweile eher so die belgischen Schäferhunde. Früher waren es auch noch sehr viele deutsche Schäferhunde. Die haben aber mittlerweile leider immer mehr Rückenprobleme, weshalb man immer mehr auf die belgischen umgesprungen ist. Und deshalb werden diese Hunde mittlerweile eher im Dienst verwendet, als jetzt wirklich noch an der Schafsherde. Und obwohl diese Hunde einen sehr guten Gehorsam und eine sehr gute Teamarbeit an den Tag legen, muss man hier auch wirklich gucken, ob das wirklich Anfängerhunde sind. Denn letztendlich handelt es sich hier um Hunde, die einfach sehr, sehr sensibel sind und sehr viel Feingefühl einfach mit sich bringen. was einfach der zukünftige Hundebesitzer wissen sollte und wo einfach schon eine gewisse Kommunikationsfähigkeit vorhanden sein sollte. Und vor allem, das möchte ich nochmal betonen, sehr oft werden diese Hunderassen abgegeben mit, die müssen richtig beschäftigt werden, die müssen auf jeden Fall, die wollen vom Kopf her ausgelastet sein. Das ist definitiv so, aber trotzdem ist vor allem bei den Hüte- und Treibhunden auch ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an, von Welpenzeit an, darauf achtet, dass diese Hunde eben auch lernen, Pausen zu machen und runterzufahren. Das ist meiner Meinung nach bei diesen Hunden sogar vor allem im ersten Jahr noch viel wichtiger, als sie richtig auszulasten. Und da sollte eine ganz hohe Priorität drauf gelegt werden, damit diese Hunde eben wirklich auch entspannt bleiben, weil sie eine sehr große Tendenz haben, eben völlig zu überdrehen, auch Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln und eben dann auch aggressiv zu werden unter der falschen Führung. Vor allem bei den Hütehunden wie zum Beispiel Border Collie kommt es dann, wenn diese Hunde nicht richtig Ruhe finden, wenn diese Hunde nicht richtig erzogen sind, auch sehr gerne mal zu Stereotypien und Zwangshandlungen wie beispielsweise Schattenjagen, unbewegliche Gegenstände jagen und so weiter. Meiner Meinung nach sollten Border Collies nicht an Anfänger abgegeben werden. Dazu stehe ich auch, weil es für mich wirklich reine Arbeitstiere sind, die definitiv eine Aufgabe brauchen und jemanden, der wirklich auch ein bisschen Ahnung von Hunden hat. Wenn man allerdings bereit ist, auch an solchen Dingen zu arbeiten, den Hund sowohl geistig als auch körperlich ruhig und konzentriert auszulasten, mit diesem Hund auch wirklich mehr zu machen, als nur Gassi zu gehen und gleichzeitig trotzdem mit seinem Hundewissen auch darauf achtet, dass diese Hunde auch Ruhe finden und lernen, sich zu entspannen, lernen, nicht auf jeden Reiz zu reagieren, was wirklich auch Arbeit sein kann, dann kann man mit solchen Hunden natürlich auch eine Menge Spaß haben, weil sie wirklich arbeitsgierig sind und zu allen Schandtaten bereit sind. Und das kann natürlich auch richtig Spaß machen für diejenigen, die wirklich sagen, boah, ich will einen Hund haben, weil ich damit wirklich mein Hobby ausleben möchte und eben auch bereit bin, viel, viel Freizeit in meinen Hund zu stecken. Typische Vertreter von der FCI Gruppe 1 sind zum Beispiel Collies, eigentlich Schäferhunde aller Art, belgische, holländische, deutsche, weiße Schäferhunde und eben natürlich die Australian Shepherds und die, wie schon genannten, Border Collies. Kommen wir zur Gruppe 2. Pinscher und Schnauzer, Molosser und Schweizer Sennenhunde. Alle drei Hundearten in dieser Gruppe sind Gebrauchshunde. Das bedeutet, ihre Aufgabe war sehr eigenständig und zuverlässig, das Hab und Gut von Menschen zu bewachen. Egal, ob das jetzt der Hof war oder ob das jetzt das Vieh war. Ihre Aufgabe war es einfach, darauf aufzupassen. Und dieser Aufgabe verdanken diese Hunde halt auch eben ihre Wehrhaftigkeit und auch ihre große Bellfreude und generell eigentlich so ihr, naja, sagen wir mal, lautstarkes Verhalten, aber eben halt auch ihre unglaubliche Intelligenz und ihren Mut. Sie besitzen nämlich nicht nur einen sehr starken Jagd- und Schutztrieb, sondern eben auch eine sehr hohe Wachsamkeit und natürlich, ganz, ganz wichtig, eine extreme Nervenstärke. Und auch wenn diese drei Gruppen jetzt in einer zusammengefasst sind, unterscheiden sich diese trotzdem teilweise enorm und können auch innerhalb der Gruppe große Unterschiede in den Rassen aufweisen. Daher ist es hier wichtig, dass wir uns diese Gruppen alle mal ein bisschen separater anschauen. Fangen wir mal an mit den Pinscher und Schnauzern. Auch wenn es hier natürlich zwei Arten gibt, die sich optisch, naja, sagen wir mal, nicht sehr ähnlich sehen, haben Pinscher und Schnauzer trotzdem einfach viele gemeinsame Vorfahren. Beide zeichnen sich eigentlich durch eine extreme Robustheit und fast schon, naja, man kann es schon fast mit Humor sagen, eine gewisse Starrsinnigkeit aus. Beide sind sehr intelligent und das macht sie eben zu extrem guten Arbeitshunden. In beiden Gruppen, sowohl bei den Pinschern als auch bei den Schnauzern, gibt es sowohl große als auch kleine Vertreter ihrer Art. Und die Aufgaben der kleineren Vertreter war es eigentlich mehr so, Nagetiere zu jagen, Ratten zu jagen und diese, das ist auch wichtig zu wissen, auch zu töten. Daher haben diese Rassen das halt auch, naja, durchaus im Blut, ihr Jagdverhalten auch zu Ende zu führen. Also es gibt Hunderassen, bei denen die sogenannten Jagdsequenzen teilweise herausgezüchtet wurden. Also eine Jagdsequenz beinhaltet, nur so kurz zum Verständnis, wenn ein Hund jagt, dann gibt es verschiedene Schritte, wie ein Hund jagt. In der Regel fängt das an erstmal mit Orientieren bzw. Ausschau halten, je nachdem, was für ein Hund es ist. Manche Hunde orientieren es mit der Nase, manche mit den Augen. Der nächste Schritt ist fixieren bzw. belauern, vorstehen. Danach kommt das Anschleichen. Dann folgt das Hetzen bzw. packen, halten und dann töten bzw. totschütteln und eventuell zerlegen und fressen. Je nachdem, was beim Hund gewünscht war, wurden mit der Zeit bei bestimmten Hunderassen bestimmte Sequenzen nicht mehr erwünscht. Weil es gibt ja Jäger, die wollen zwar, dass der Hund anzeigt, wo das Wild ist, aber die wollen ja nicht, dass der das Wild tötet und frisst. Das wollen sie ja dann machen und das soll ja auch richtig gemacht werden. Und es gibt eben Hunderassen und da fallen jetzt hier eben unsere Pinscher und Schnauzer mit rein. Bei denen war das durchaus gewünscht, dass sie diese Tiere, die sie jagen, in dem Fall auch Ratten und Mäuse, durchaus auch töten und die Jagdsequenzen bis zum Ende durchführen. Ich finde, das ist immer wichtig, sich einfach dessen bewusst zu machen, weil es einfach auch eine gewisse Bereitschaft mit sich bringt. Ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass das, wenn ein Hund dafür gezüchtet wurde, dass der das auch immer tut. Genauso wie Hunde, bei denen andere Jagdsequenzen wieder rausgezüchtet wurden, wie beispielsweise Border Collie. Das Orientieren, das Anschleichen, das Fixieren, das sind Jagdsequenzen. Aber man will ja natürlich nicht, dass der Hütehund jetzt dann auch die Schafsherde tötet und zerlegt, um Gottes Willen. Deshalb wurde da geguckt, dass eben diese ersten Jagdsequenzen gefördert werden und die hinteren Jagdsequenzen eben nicht mehr gezeigt werden. Und ich finde es einfach wichtig zu wissen, es gibt Hunde, bei denen ist es aber nicht so. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass es nicht einen Border Collie auch gibt, der, wenn er nicht richtig erzogen ist, auch weitere Jagdsequenzen, wie zum Beispiel dann das Hetzen und Packen und Halten zum Beispiel wieder zeigt. Das kommt immer auf den Hund drauf an und natürlich auch auf seine Und wenn Hunde unterfordert sind oder nicht artgerecht gehalten werden, dann kann es durchaus sein, dass sie diese Sequenzen auch wieder zeigen. Und wenn ich natürlich jetzt einen Hund habe, der von Natur aus schon sehr gut die Tendenz hat, das zu zeigen, weil er dafür eigentlich gezüchtet wurde, dann sollte ich mir darüber halt einfach bewusst sein und das so ein bisschen, ja, ein Auge drauf haben in meiner Erziehung. Des Weiteren sollte irgendwie auch klar sein, dass wenn ich jetzt so einen Hund habe, der für solche Aufgaben auch gemacht wurde, dass es da halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Hund auch einen gewissen Mut und eine gewisse Unerschrockenheit mit sich bringt, was sie natürlich auch dann wiederum zu ganz, ganz großartigen Schutz- und Wachhunden macht. Ein großer Vertreter beispielsweise dieser Rasse ist hier an der Stelle zum Beispiel der Dobermann. Bei diesen Hunden sollte man vor allem darauf achten, dass sie einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang haben, sehr ausdauernde Läufer sind und dementsprechend das in den Tagesalltag auch integriert werden sollte. Denn diese Hunde, die wollen wirklich geistig und körperlich eine sinnvolle Aufgabe haben. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr aufgeschlossen und sehr neugierig. Jetzt beispielsweise beim Dobermann als ein sehr bekannter und großer Vertreter dieser Art fordert es wirklich ein hohes Maß an Hundekenntnis und an Erfahrung, damit das eben nicht nach hinten losgeht. Wenn man aber dieser Aufgabe gerecht wird und die Bedürfnisse des Hundes eben auch als ein konsequenter und ruhiger Hundehalter erfüllen kann, dann können diese Hunde wirklich ganz, ganz treue Begleiter werden, die auch sehr zuverlässig sind und ein sehr hohes Maß an Einsatzbereitschaft auch an den Tag legen. Wer allerdings sagt, ich suche eher einen sehr in sich ruhenden, tiefen, entspannten Hund, der eher, etwas gechillter durch den Alltag geht, der sollte allerdings auf eine andere Rasse zurückgreifen. Bekannte Vertreter dieser Art sind eigentlich Pinscher aller Art, Dobermann und Schnauzer aller Art. Da gibt es auch verschiedene Größen und da gibt es auch eine größere Auswahl. Kommen wir zur zweiten Gruppe dieser Gruppe. Das sind die Molosser, die Molossoide. Und die gehören mit zu den größten und zu den schwersten Hunden überhaupt. Und jeder, der schon mal so einen Hund gesehen hat, der weiß, wovon ich rede, denn die sind ziemlich imposant. Letztendlich werden die Molosser in zwei Untergruppen unterteilt. Das erste sind die Doggenartigen und das zweite sind die Berghunde. Die werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Fakt ist, wer einen Hund in diesem Größenausmaß halten möchte, der braucht echt eine Menge Platz zu Hause, viel Geduld und eine große Willensstärke. Und diese Hunde, die müssen als Junghund erzogen werden, denn ihr habt später wenig Chance, da noch körperlich irgendwas entgegenzusetzen. Deswegen ist es hier besonders wichtig, dass da von Anfang an alles möglichst richtig gemacht wird. Molosser sind an sich eigentlich sehr, sehr entspannte und sehr bodenständige Hunde. Wenn neue Situationen irgendwo sind oder sowas, dann beobachten die das in der Regel erstmal. Die überlegen sich gut, ob sie irgendwie handeln und Unangemessene Aggressivität oder Übertretheit wird man hier eigentlich nicht so oft finden. Allerdings sollte man sie auch nicht unterschätzen, denn sie haben durchaus einen sehr, sehr starken Schutztrieb und gelten daher auch als optimale Wachhunde, die im Notfall auch wirklich bereit sind zu verteidigen. Daher ist auch hier wirklich eine ganz, ganz gute Zucht und eine Haltung wirklich das A und O. Durch ihre Art, durch ihre so, naja, sagen wir mal, defensive Art und ihr massives Auftreten, und häufig ist es auch so, dass diese Hunde extrem viel Haut besitzen, aber dadurch wirken sie oft teilweise so ein bisschen anteilnahmslos, und wenn jemand keine Ahnung hat, dann hat er auch oft die Tendenz, diese Hunde eher so als träge einzustufen oder vielleicht auch ein bisschen unsicherer, aber das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, denn diese Hunde können. Und wenn die wollen, dann wissen die genau, wie sie ihre Masse einzusetzen haben. Sie überlegen zwar genauer, bevor sie handeln, aber wenn sie handeln, dann eigentlich relativ intelligent. Allerdings gibt es hier auch wieder so ein bisschen Rasseunterschiede. Da muss man sich tatsächlich so ein bisschen einlesen und genau gucken, welche Anforderungen die Tiere mit sich bringen. Diese Kombination aus Dickköpfigkeit und Kraft macht diese Hunde aber auf jeden Fall zu keinem Anfängerhund. Denn ein Erziehungsfehler kann man sich halt bei dieser Größe wirklich halt nicht so richtig erlauben. Auch wenn die Rasse jetzt nicht unbedingt das größte Laufbedürfnis hat, ist es vor allem bei diesen Hunden trotzdem unglaublich wichtig, dass sie eine gute Sozialisierung haben, eine gute Erziehung genießen und eben immer klare Ansagen bekommen. Und trotzdem wollen diese Hunde auch sinnvoll beschäftigt werden. Kommen wir zur zweiten Untergruppe, das sind die Doggenartigen. Und auch die Doggenartigen wurden sehr, sehr oft zum Schutz von Menschen, vom Schutz von Hab und Gut eingesetzt und teilweise sogar als Kampfhunde im Krieg oder auf die Großwildjagd. Für solche Hunde war es auch nicht selten, sich mal zum Beispiel teilweise mit ausgewachsenen Bullen anzulegen. Daher kommt auch der Name Bulldog, also von vielen Hunden in der doggenartigen Gruppe sind eben diese Bulldogs, das kommt von Bullenhund. Und wenn man allein den Namen schon hört, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass diese Hunde ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl mitbringen müssen, eine extreme Unerschrockenheit, weil wer sich schon mal mit einem Bullen angelegt hat, der weiß, was es dafür braucht. Diese Hunde haben einen ausgeprägten Schutztrieb, der meistens angeboren ist, und im Gegenzug gelten sie aber allerdings auch als sehr geduldig und haben auch in den wenigsten Fällen eine unangemessene Aggressivität. Sie verteidigen aber durchaus im Ernstfall und dann ziehen sie das auch durch. Meistens sind die Hunde Fremden gegenüber eher misstrauischer und etwas zurückhaltender. Ganz bekannter Vertreter der Doggenartigen ist natürlich die deutsche Dogge, die weltweit als der größte Hund gilt. Was man allerdings auch wissen sollte, ist, dass die Hunde ganz oft aufgrund ihrer Größe auch bestimmte Krankheiten mit sich bringen. Und ganz, ganz wichtig, aufgrund ihres Wachstums in diese enormen Höhen ist es ganz wichtig, vor allem in den Jahren der Aufzucht auf die richtige Ernährung zu achten, damit sie eben nicht zu energiereich gefüttert werden und dann zu schnell wachsen, weil das kann im Nachgang zu richtigen Wachstumsproblemen und Gelenkproblemen führen. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher gut informieren. Typische Vertreter von den Molossern und den Doggenartigen sind deutsche Dogge, Mastiff, deutscher Boxer, Rottweiler, Cane Corso und ganz, ganz viele verschiedene Bulldoggenarten. Die zweite Untergruppe der Molosser, das sind die Berghunde, die wir auch nochmal in zwei kleine Unterkategorien unterteilen. Berghunde gelten eher als treue Wachhunde und wurden ganz, ganz oft zum Schutz von Haus und Hof gehalten. Berghunde sind von ihrer Art her wirklich eher ruhige Genossen, die fast schon ein sehr sanftes Wesen und eine ziemliche Tiefenentspanntheit an den Tag legen können und eine sehr, sehr hohe Reizschwelle haben. Und auch wenn sie für den Schutz eingesetzt wurden von Haus und Hof, sind sie weniger jetzt für die Ausbildung als Schutzhund an sich für die Polizei geeignet, sind aber durchaus in der Lage, auch eigenständige Entscheidungen zu treffen und diese dann auch wirklich durchzusetzen. Und Hektik und Hyperaktivität sieht man hier wirklich eher selten. Aber wenn sie das durchsetzen, dann setzen sie es mit einer Seelenruhe durch. Die haben in der Regel eine sehr gutmütige und geduldige und folgsame Art. Und zu ihren Vertretern gehören beispielsweise auch Neufundländer und Bernardiner. Und die werden aufgrund ihrer ruhigen und entspannten Art eben auch sehr, sehr gerne als Rettungshunde oder eben als Familienhunde angeschafft, weil sie eben durch ihre Entspanntheit sehr angenehme Zeitgenossen sind. Aber hier sollte man halt wirklich auch Platz für den Hund haben, denn alle Berghunde haben eine gewisse Größe und eine gewisse Fellmenge, die sie mitbringen. Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, dass ich Kunden habe, die diese Art von Hunden haben und die wirklich sagen, boah, also mit so einem Hund kannst du echt deinen Flur regelmäßig neu streichen. Und es sollte einem wirklich bewusst sein, wenn man sich diese Hunde holt. Allerdings sollte man halt auch wirklich geduldig sein, denn diese Hunde können sehr dickköpfig sein und wenn die was durchsetzen, dann setzen sie es halt auch wirklich durch. Aber es ist genau das, was vielleicht manche Menschen auch haben wollen und von daher können das auch ganz, ganz tolle Zeitgenossen werden. Jetzt gibt es noch eine zweite Gruppe, die quasi hier mit reinfällt in die Berghunde und das sind die Herdenschutzhunde. Die Herdenschutzhunde, das ist ein ganz anderes Kaliber und nicht vergleichen mit eben den anderen Berghunden. Und Herdenschutzhunde, das sage ich gleich vorweg, gehören nicht in private Hände, in eine Familie hier irgendwie in der Stadt. Ich erlebe es ziemlich oft, dass Leute Herdenschutzhunde mit Hütehunden verwechseln. Herdenschutzhunde haben nichts mit Hütehunden zu tun. Ihre Aufgaben sind völlig unterschiedlich und ich habe es schon so oft erlebt, dass aus dem Ausland Hunde kamen und die Leute gesagt haben, ah ja, wir haben hier einen Hütehund und ich komme dann an und sage, das ist kein Hütehund, das ist ein Herdenschutzhund. Ja, das ist doch das Gleiche. Nein. Hütehunde wurden dafür gemacht, mit dem Menschen zusammen eine Herde zu treiben, von A nach B zu bringen und sie zusammenzuhalten. Herdenschutzhunde wurden dafür gemacht, ohne den Halter ihr Leben lang bei der Herde zu bleiben und sie bis aufs Blut zu verteidigen. Und wenn es sein muss, bis in den Tod. Diese Hunde sind absolut bereit, für ihre Herde alles zu machen und sich mit jedem anzulegen. Daher ist es für diese Hunde unabdingbar, absolut eigenständige Entscheidungen zu treffen und total unabhängig vom Menschen zu handeln. Also das komplette Gegenteil zu einem Hütehund. Und die Aufgabe dieser Hunde ist es, ganz klar dafür zu sorgen, dass fremde Personen und fremde Tiere nichts bei der Herde zu suchen haben. Hält man sich jetzt so einen Hund im Privathaushalt und hat keine Ahnung von dieser Rasse, von Hunden oder wie auch immer, dann kann es so leicht passieren, dass diese Hunde sowohl den Besuch als auch fremde Hunde oder Menschen als Eindringlinge attackieren, einkategorisieren und dementsprechend auch behandeln. Das ist der Grund, warum Herdenschutzhunde nicht selten auch auf der Liste der gefährlichen Hunde in den Bundesländern stehen. Und entgegen, wie man sich das vorstellt, Herdenschutzhunde sehen super süß und plüschig aus. Das müssen sie nämlich auch, weil sonst würden sie in der Schafsherde oder in der Tierherde einfach auffallen. Denn in der Regel sollen die aussehen wie ein Schaf, damit eben Wölfe und Ähnliches die auch nicht gleich entdecken. Daher, Herdenschutzhunde gehören trotz ihres süßen, plüschigen Aussehens auf gar keinen Fall in private Hände, sondern nur in erfahrene Hände. Und auch wenn sie so aussehen, sollten sie wirklich nicht unterschätzt werden. Herdenschutzhunde-Rassen sind beispielsweise Kangal oder Pyrenäen-Berghund. Andere Berghunde, die wir jetzt vorhin schon genannt hatten, wären jetzt Neufundländer, Hoverwart und Bernhardiner. Auch wenn sie jetzt in eine Gruppe fallen, im Sinne von, dass es alles Berghunde sind, seht ihr schon, es sind ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und ganz, ganz unterschiedliche Art von Hunden. Und auch wenn beide sehr plüschig und harmlos aussehen, ist es trotzdem hier wichtig, dass man eben eine ruhige und bestimmte Führungspersönlichkeit ist, die mit konsequenter Erziehung und gutem Hundewissen hier vorangehen kann. So, dann kommen wir auch schon zur dritten Gruppe unserer Gruppe 2. Das sind die Schweizer Sennenhunde. Die Schweizer Sennenhunde haben eine sehr, sehr lange Geschichte und wurden oft in der Schweiz zur Bewachung eingesetzt oder zum Ziehen von schweren Lasten oder eben auch zum Viehtreiben. Weshalb diese Hunde auch sehr, sehr furchtlos und sehr selbstsicher sind und auch als sehr robust gelten. Die Schweizer Sennenhunde haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe und aber trotzdem dabei noch ein recht ruhiges Wesen. Sie sind eigentlich in der Regel sehr stark auf ihre Familie und auf ihr Heim orientiert und werden heute auch eigentlich noch sehr oft als Pferden- oder Lawinenhunde eingesetzt. Und wer sich einen solchen Hund holt, für den sind zum Beispiel Hundesportarten wie Bollerwagen ziehen oder ähnliches eine ganz großartige Sache. Und typische Vertreter für diese Rasse sind beispielsweise Berner Senner oder eben der Appenzeller Sennenhund. Und in meiner nächsten Podcast-Folge schauen wir uns die weiteren Gruppen an. Ich freue mich total auf euch. Schaltet wieder ein. Bis dann!